Mission in einer postchristlichen Gesellschaft. Willkommen zur 12. und zur letzten Episode. Das Thema: Das große Bild sehen oder Ostern auf dem Schutt der Jahrhunderte. Ich habe mich entschieden, diesen Podcast nicht allzu lang zu machen und nicht zu sehr ins Detail zu gehen, sondern ich habe versucht, nur die Veränderungen in den großen Denkmustern zu skizzieren. Und natürlich, mir geht's so jedenfalls, es gäbe noch so viel mehr zu sagen und ich höre irgendwie auch so die stillen Rückfragen, was heißt das denn nun alles konkret? Vermutlich werde ich einige weitere Gedankenlinien im Podcast Fluide Kirche aufgreifen, der geht ja immer noch weiter und da sind auch noch eine Reihe von Folgen geplant. Mit dieser Episode komme ich also nun zu einem vorläufigen Abschluss. Ich hoffe, es gelingt dir selbst, einige Folgerungen aus dem Gesagten zu ziehen. Für diese Schlussepisode habe ich zwei eindrückliche Erfahrungen und Erinnerungen ausgewählt und die möchte ich dir beschreiben. Beide Erinnerungen und Erfahrungen haben für mich einen äußerst hohen symbolischen Charakter und ich hoffe, das wird gleich ein bisschen deutlicher werden. Die erste Erinnerung ist eine Tagung im Kloster Loccum. Das ist noch ganz frisch. In der vergangenen Woche war ich zu Gast auf einer Tagung auf diesem Klostergelände in Loccum, westlich von Hannover. Es war ein Netzwerktreffen von gesellschaftlichen Akteuren und Akteurinnen und das Oberthema war, wie mithilfe von Partizipation und eben Beteiligungsprozessen die Demokratie in unserem Land gestärkt werden kann. Also ein anspruchsvolles Thema, wo Leute aus dem Geschehen, aus der beruflichen Expertise heraus miteinander beraten haben und Ideen ausgetauscht haben. Die Leute waren aus Politik, von Bürgerinitiativen, von Stiftungen, aus der Verwaltung. Insgesamt eine sehr spannende Zusammensetzung. Und ich musste da erstmal so ein bisschen reinkommen, weil ich fühlte mich als Pastor da ein bisschen fast wie ein Fremdkörper, weil das war irgendwie gar nicht so normal und natürlich, dass man mit einem solchen geistlichen Beruf bei so einer Tagung dabei war. Wenn man mit den Leuten ins Gespräch kam, dann hatten viele in ihrer Biografie irgendeine Art von christlicher Prägung. Manche als Messdiener oder durch die Konfirmation dann. Aber jetzt in ihrem aktuellen beruflichen Alltag war ihnen weitestgehend der Kontakt zum kirchlichen Leben verloren gegangen. Es gab eine Reihe von solchen Gesprächen, wo Leute sich fast entschuldigt haben und meinten, ja, eigentlich waren sie mal mehr verbunden, aber jetzt können sie gar nicht mehr so sehr viel damit anfangen, aber sie leben auch ganz gut damit. Also wenn ich das jetzt so ein bisschen minimalistisch gerade zusammenfasse. Am Ende der Tagung setzte ich mich allein in den Kaffeebereich des Tagungszentrums und ich saß vor einer großen Fensterfront und von meinem Sitzplatz aus konnte ich auf das imposante Klostergelände blicken. Die umzäunende Mauer, die einzelnen Gebäude, die Klosterkirche mit einem Kreuz an der Spitze. Loccum ist ein Zisterzienserkloster, es wurde so im 12. Jahrhundert gegründet und die Zisterzienser waren eine Reformbewegung im Kontext der Benediktiner. Während ich also vor dieser großen Fensterfront saß, ließ ich meine Gedanken schweifen, zurückschweifen in die Kirchengeschichte. Als das Römische Reich im 2. Jahrhundert moralisch immer mehr marode wurde, zogen sich ab dem 3. Jahrhundert manche Christen einsam in die Wüste zurück. Bekannt ist zum Beispiel der ägyptische Mönch Antonius der Große. Das Ziel war immer, ein heiliges Leben zu leben und nicht diesen moralischen Verfall im Römischen Reich mitzumachen. Es ging darum, die Nachfolge Christi ernst zu nehmen. Weil aber viele Einzelkämpfer damals im 3. Jahrhundert scheiterten, gründete Pachomius im 4. Jahrhundert erste Klostergemeinschaften. Sein Eindruck war, es braucht kleine Gemeinschaften, damit man stabiler, nachhaltiger auf dem Weg bleibt, weil wenn man alleine kämpft, stürzt man viel leichter ab. In Europa dann, Anfang des 6. Jahrhunderts, Benedikt von Nursia, die Benediktiner in Italien, parallel dazu iroschottische Mönche, Kolumban ist ein großer Name. Überall in Europa wurden damals Klöster gegründet. Ein Kloster war eine Kultur des Aufbaus. Es ging darum, geistliche Schätze zu hüten und sie zu bewahren, aber auch aus ihnen heraus zu leben. Häufig drumherum wurde gegärtnert Und auch das ist ein Bild. Das Ganze geschah wie ein Garten. Gott, der große Gärtner, und wir Gärtnern in unserem Leben oder in einer Kultur. Es ging um Bildung, die Bibliotheken waren dort angesiedelt, es ging um einen Tagesrhythmus, um Gebet, also etwas, was unser Leben im guten Sinne strukturiert und Gott dabei zentral im Blick hat. Die Mauer um das Kloster herum schützte diese innere Kultur. Es war aber keine Abschottung, sondern es war ein offener Innenraum, eine Innenwelt, wo es andere Werte gab, die gelebt wurden, wie zum Beispiel die Achtung vor dem Leben. Jeder war willkommen, es war sehr gastfreundlich, aber innerhalb dieser Klostermauer galten andere Werte. Und es war auch die Sehnsucht nach spiritueller Tiefe, einer Lernkultur, dass Kontakt mit dem Göttlichen zustande kommt. Und das Symbol für einen spirituellen Weg ist nicht so sehr eine lineare Straße, sondern eher ein Labyrinth. Also ein Weg, der nicht so schnurgerade verläuft, sondern eher in Schleifen, mit Vertiefung. Und wo es immer neu nötig ist, sich auszurichten oder bei Weggabelungen zu entscheiden, wie man weitergeht. Es ging um ein Labyrinth, was schon mehr in das Zentrum hineinführt, aber mit vielen Schleifen. Manchmal fühlt es sich an wie Umwege, aber das entspricht viel mehr dem Verlauf eines natürlichen Lebens. Es ist nicht so geradlinig, wie man es vielleicht manchmal wünschte oder denkt, weil gerade in der spirituellen Entwicklung geschehen Dinge, die erstmal wie eine Überraschung aussahen und später sich als was Interessantes entpuppen. Klostergemeinschaften hatten damals über lange Zeit eine hohe Prägekraft, sowohl im römischen Kontext als auch bei den Kelten. Es war ein neuer Lebensstil. Das Leben wurde geheiligt, aktiv geheiligt. Gutes wurde relevant gemacht. Das Positive sollte gelebt werden und wurde gelebt. Während ich auf meinem Sitzplatz saß und gedankenversunken auf die Klosterkirche schaute, da schien plötzlich die Sonne durch die verhangene Wolkendecke hindurch. Und in diesem Moment leuchtete das goldene Kreuz auf dem Kirchturm. Es war irgendwie ein übernatürlicher Glanz, dieses Gold, was von der Sonne erhellt wurde. Das war irgendwie super geheimnisvoll für mich, ein spiritueller Moment. Aber letztendlich, wenn man die gesamte Klosteranlage angesehen hat, dann war diese ein Zeuge, eine Zeugin aus einer vergangenen Zeit. Möglicherweise aber auch ist es ein prophetischer Blick nach vorne, dieses leuchtende Kreuz vor Augen zu haben. Natürlich ist mir schon klar, dass Klostergemeinschaften, so wie sie früher gestaltet wurden, heutzutage kaum so übertragen werden können und auch nicht die Breitenwirkung wie damals erzeugen. Aber die Frage lautet ja dann, wie sehen denn heute christliche Gemeinschaften aus, die dieses Neue, dieses Gute, dieses Himmlische, dieses Christusbezogene leben? Wie gestaltet sich das in unserer modernen, durchdigitalisierten Welt? Die Tagung an diesem historischen Ort war irgendwie so eine seltsame Mischung und Kombination. Äußerlich erinnerte vieles an die Prägekraft des christlichen Glaubens. Aber die Personen, die sich dort trafen, hatten mehrheitlich den Kontakt zu dieser inneren Quelle verloren. Die Leute engagierten sich und das war hoch beeindruckend, wie sie sich engagierten. Aber bei mir, mit meinem inneren Wertemodell, löste das irgendwie so eine stille, wortlose Trauer aus, dass Menschen den Zugang zu dieser inneren Quelle, zu diesem Energiefeld des Christus verloren haben für ihre gesellschaftliche Arbeit, für ihr politisches Engagement. Diese innere wortlose Trauer, das klingt ein bisschen pathetisch, aber es fühlt sich so an, ich habe kein besseres Wort, das begleitet mich seitdem und wird mir vermutlich noch lange in Erinnerung bleiben. Und damit bin ich bei meiner zweiten Erinnerung, Ostern auf dem Müllberg. Ich wohne hier in Bremen und wir haben in Bremen genau einen Berg. Er ist etwa 50 Meter hoch und das ist der Müllberg, direkt an der Autobahn nach Bremerhaven. Seit 2021 gibt es auf dem Müllberg eine besondere Installation, eine Kunstinstallation. Sie heißt Metalhenge und der Name ist angelehnt an Stonehenge. Oben auf dem Berg also stehen alte Metallstelen im Kreis und die sind so ausgerichtet nach dem Vorbild von Stonehenge, also ausgerichtet nach der Sternkonstellation. Es ist eine astronomische Kunstinstallation, die zugänglich für Besucher und Besucherinnen ist. Und letztes Jahr kamen wir auf die Idee, dass wir genau dort am Ostermorgen uns treffen und den Sonnenaufgang erwarten. Zunächst einmal war das nur eine völlig splinige Idee, dann aber wurde es konkreter. Wir trafen uns im Dunkeln um 6 Uhr morgens am Fuß des Berges und gingen dann gemeinsam in Serpentinen diesen Weg hoch dort zum Aussichtspunkt. Oben versammelten wir uns im Kreis inmitten dieser Metallstelen, sangen Osterlieder, lasen Bibeltexte und beteten zusammen. Das ist für mich bis heute eine äußerst eindrückliche Erinnerung. Und anhand dieser Begebenheit möchte ich dir das Setting der christlichen Mission in einer postchristlichen Gesellschaft nochmal bildlich, symbolisch erläutern, so wie es mir hilft, es besser zu verstehen. Erstens, alles beginnt frühmorgens. Die Auferstehung war frühmorgens. Wenn etwas noch dunkel ist, dann weiß man nicht ganz genau, ist es jetzt der Abend, die Nacht oder beginnt schon der Morgen. Das Abendland, das sogenannte christliche Abendland, definiert sich über die untergehende Sonne, ein Leben, das auf den Tod zugeht. Der christliche Glaube aber lebt vom Aufgang der Sonne. Es geht um die Sonne der Gerechtigkeit, um Christus. Es ist ein aufrichtendes Gericht, was wir erwarten. Die Auferstehungsenergie ist die Kraft der neuen Welt. Es ist ein Anfangen. Die politische Denkerin Hannah Arendt betont, dass jeder Mensch zu einem Anfänger werden kann, jemand, der anfängt, jemand, der Neues startet. Und genau das ist so schwer in diesem ganzen strukturellen Rückbau, den wir bei Kirchen, beim Christentum im weitesten Sinne haben. Es ist so schwer, mental zu denken, dass wir aufbauen, dass wir anfangen, dass wir Dinge starten, dass wir neue Ideen entwickeln. Darum geht es. Es ist schwer zu denken und zu leben, aber es ist nicht unmöglich. Zweitens, der Weg nach oben. Es ist zu Fuß. Wir wandern. Man richtet den Blick hoch. Man richtet sich auf. Und das ist die Grundhaltung des christlichen Lebens. Aufgerichtet zu leben. Raus aus den inneren Krümmungen. Raus auch aus religiösen Krümmungen. Und während man den Weg hochgeht, erschlängelt sich zu Fuß eben nicht per Auto, nicht bequem irgendwie, sondern es ist ein Pilgerweg. Er geht nicht lineal gerade, sondern eher ein bisschen labyrinthisch lernend, meandernd nach oben. Man hat das Ziel vor Augen, man kann es nicht direkt sehen, aber man geht den Berg hoch, bis man dann schließlich bei diesem Aussichtspunkt ist. Und das ist auch ein schönes Bild für das Leben als Christ, als Christin, in der Nachfolge von Jesus zu lernen, dorthin zu gehen, wo er uns hingerufen hat. Drittens, auf dem Schutt der Jahrhunderte. Der Berg, von dem ich spreche, ist ein Müllberg. Wenn man also oben steht, dann steht man mit seinen Füßen auf dem Schutt der Zivilisation. Oder im Bild gesprochen, auf dem Schutt der Jahrhunderte. Die giftigen Stoffe des Christentums unter unseren Füßen. Wir sind die Erben auch dieser teilweise verhängnisvollen Kirchengeschichte. Die zerstörenden Elemente, der Abfall der Zivilisation, das, was man vielleicht verdrängen möchte, wo man nicht drüber reden will, die Ausscheidung der Kultur, alles unter unseren Füßen. Wir sind die Erben, wir sind die Generationen, die danach kommen und damit umgehen müssen. Ganz ähnlich übrigens auch das Bild von der Stadt auf dem Berge. Das ist nicht wirklich ein romantisches Bild, sondern es geht um genau diese Prozesse. Die damaligen Städte im alten Orient wurden aufgebaut auf dem Schutt der alten Städte. Städte wurden erobert, wurden niedergebrannt und die nächste Generation baute dann wieder darauf auf. Und deswegen wuchsen die Städte langsam in die Höhe. Über die Jahrhunderte wurden sie Meter um Meter höher, dass sie zum Schluss wie eine Stadt auf dem Berge waren. Das heißt also, Traditionen, Erinnerungskulturen sind zu weiten Teilen Dokumentation vom Schutt der Jahrhunderte. Es geht darum, dass wir wissen, was gewesen ist, auch was nicht gut gelaufen ist, um als nachfolgende Generation auf diesem Schutt der Jahrhunderte etwas besser zu machen und aus dem Vergangenen zu lernen. Viertens, zwischen Natur und Kultur. Wenn man oben auf dem Berg angekommen ist, auf dem Müllberg, an diesem Aussichtspunkt, dann ist auf der einen Seite die Stadt Bremen. Und wenn man sich früh morgens trifft, dann merkt man richtig, wie die Stadt langsam erwacht und sie immer lauter wird, wie der tägliche Lärm beginnt. Und auf der anderen Seite sind Grünfelder. Also man steht gewissermaßen an der Scheide zwischen Natur und Kultur. Und das ist die große Aufgabe unseres Jahrhunderts, des 21. Jahrhunderts. Wie lässt sich Kultur mit der Natur versöhnen? Wie ist es möglich, dass die Kultur nicht zu einem Feind für die Natur wird? Dass es eben kein Gegensatz ist, dass die Natur nicht ausgebeutet wird, sondern dass es ein dynamisches Wechselspiel zwischen menschlichen Kulturen und der Schöpfungsnatur gibt. Das neue Jerusalem ist kein Rückwärts ins Paradies, das wird häufig falsch verstanden, sondern es ist ein nach vorne gerichtetes Leben. Es ist eine Geschichte, die sich nach vorne entwickelt. Das neue Jerusalem ist eine leuchtend, transparent grüne Stadt. Es geht nicht nur um die Versöhnung zwischen Gott und Mensch, sondern auch um die Versöhnung von Kultur und Natur. Fünftens, als kleine Gruppe im kalten Wind. An diesem Aprilmorgen war es kühl und zugig. Man wünschte sich so einen romantischen Sonnenaufgang, aber so war es nicht. Wir waren eine kleine Gruppe. Für den einen oder anderen war es zu früh oder zu umständlich aufzustehen. Und wenn man sich da oben getroffen hat, wo es windig war, dann hatte es nicht mehr dieses Gefühl, dass es das Geschützte ist in kirchlichen Räumen, wo man für sich Lieder singt und weiß, wie man sich zurechtfindet, sondern es war ein sehr zugiger Platz, ein öffentlicher Ort. Aber wir haben uns zu einer Zeit getroffen, wo niemand anderes dort gewesen ist. Möglicherweise ist das irgendwie eine Symbolik für die christliche Zukunft. Kleinere Gruppen, nicht so geschützt, man muss seine Trägheit überwinden, um dabei zu sein. Christsein ist dann nicht mehr so heimelig, nicht so wohlig, nicht so bequem. Es ist öffentlich, aber nicht so, dass man es an die große Glocke hängt, sondern es ist einfach das gelebte Gute, was man für wichtig und wertvoll empfindet. Sechstens, umgeben von säkular-spirituellen Weltbildern. Der Name Metalhenge, ich habe es eben erwähnt, erinnert bewusst an Stonehenge, eine uralte Tradition, vermutlich von religiösen Kulthandlungen, ein Kreis ausgerichtet nach dem Sternenhimmel, astrologische Rituale. Bei aller Säkularisierung ist ja auch unsere heutige Gesellschaft von neuen spirituellen Strömungen durchwoben. Uralte religiöse Traditionen werden wieder belebt, heidnische Kulte, es gibt unterschiedliche Weltanschauungen, eine Reihe von verschiedenen religiösen Traditionen. Das heißt, es geschieht innerhalb dieser verschiedenen religiösen Traditionen, nicht abseits davon. Und das ist deutlich geworden, wenn man sich inmitten dieser Metallstelen trifft, was sich fast wie ein esoterisches Energiefeld anfühlte. Aber, und damit bin ich bei Punkt 7, als wir uns als Christen und Christin inmitten dieser Metallstelen getroffen haben, ist es so etwas wie ein Energiefeld des Christus, was in unserer Mitte entsteht. Zwei oder drei in meinem Namen. Inmitten dieser esoterisch-säkularen Metallstelen. Wir standen im Kreis, es gab eine leere Mitte, es wurden Kerzen aufgestellt, über uns der Kosmos, die göttliche Schöpfungswelt. Der Sonnenaufgang, den wir uns erhofft hatten, war nicht ganz so romantisch, denn es gab einige Wolken, die das verdeckt haben, aber man konnte die Helligkeit hinter den Wolken sehen, als die Sonne aufging. Und das war inspirierend, auch wenn das Ganze vom äußeren Setting eher so etwas Ungemütliches hatte. Aber inmitten dieser ganzen Szenerie dann Gesang, Lieder singen, Musik, alte Lieder und auch neue Lobpreissongs, Bibeltexte, die wir uns laut vorgelesen haben, gemeinsam gebetet. All das war so schlicht. Es war überhaupt nicht besonders attraktiv. Aber mit dieser Kulisse, und so fühlt es sich im Nachhinein an, war es irgendwie ein kosmisches Energiefeld, ein Heimathafen des Himmels, ein Sternentor in Gottes neue Welt. Es ist Christus, der Auferstandene, unsichtbar, mitten unter uns. Vielleicht ist all das, was ich gerade beschrieben habe, eine hilfreiche Symbolik für diesen kommenden missionalen christlichen Glauben und Lebensstil. Vielleicht hilft uns das, dieses große Bild, dieses Setting zu verstehen, worin die Herausforderung besteht, wenn wir auch als diese Generation und für zukünftige Generationen die gute Botschaft des Evangeliums weitergeben und zum Leuchten bringen wollen. Vielleicht. Was mich allerdings angeht, mich werden diese Eindrücke noch sehr lange begleiten und ich merke, wie ich immer wieder zurückkomme und darauf Bezug nehme. Das war jetzt das Ende dieses Podcasts, ein langer Gedankengang, 12 Episoden. Danke, dass du diesem Podcast bis hierhin gefolgt bist und mich überhaupt in dein Ohr reingelassen hast, dass du mit mir zusammen über diese Themenfelder nachdenkst. Ich wünsche dir alles Gute auf deiner eigenen spirituellen Reise und auf dieser Suche, wie es möglich ist, einen missional stimmigen Lebensstil in der heutigen postchristlichen Gesellschaft zu leben. Vielleicht begegnen wir uns mal irgendwo in echt und nicht nur digital. Dann sprich mich an. Das freut mich immer zu hören, auch wer hier online mithört. Falls du weitere Podcasts von mir hören möchtest, besuche meine Website jensstangenberg.de. Liebe Grüße und bis dann.